Guten Morgen. Es gibt Situationen, da haben gestandene Männer richtig Angst. Zum Beispiel, wenn ich an die deutsche Fußballnationalmannschaft und die WM in Brasilien denke. Geht es noch jemand so? Hat jemand richtige Bedenken, dass wir da irgendwas reißen werden? Leichte bis schwere Bedenken? Okay, ihr seid sehr zuversichtlich. Ich habe sehr große Bedenken. Schweinsteiger angeschlagen, lahm. Verletzt, Neuer verletzt. Was soll das werden in Brasilien? Es gibt auch andere Situationen. Heute Morgen losgefahren in Stuttgart, ein bisschen spät dran. Habe ich richtig Angst. Werde ich es rechtzeitig schaffen, um 10 Uhr in Neufen aufzuschlagen, wenn alle Konfirmanden schon da sitzen, gestriegelt und gebügelt und nur auf mich warten? Hat man schon ein bisschen Schiss. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es gibt so eine gewisse konfirmierten Angst, ja. Sitzt der Anzug jetzt richtig? Sitzt die Frise? Sehe ich gut aus, wenn nachher das Gruppenbild gemacht wird? Da kann man schon mal Schiss kriegen. Angst ist unser ständiger Begleiter. Deswegen möchte ich heute meine Predigt überschreiben mit der Überschrift Eine Geschichte gegen die Angst. Eine Geschichte gegen die Angst. Die Ängste, die ich gerade so genannt habe, mit der Nationalmannschaft und mit dem zu spät kommen und mit dem Konfirmandenanzug, die sind ja das eine. Ja? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass heute hier Leute sitzen, die wären froh über so eine Angst. Deren Ängste, die drehen sich mehr so um existenzielle Dinge. Gesundheitsangst, Beziehungsangst, Zukunftsangst, Entscheidungsangst. Und die Frage ist dann, was sagt Gott denn eigentlich dazu? Was sagt Gott denn so zu unserer Angst? Wie stellt sich Gott das denn so vor, wie wir damit umgehen? Hat er womöglich ein Gegenmittel? Und wie funktioniert es so in unserem Alltag? Also es wird jetzt in den kommenden Minuten um deine Angst gehen und wie Gott ihr begegnet. Und ich werde jetzt gleich eine sehr alte Geschichte erzählen. Aber die erzähle ich nicht, weil die so alt ist, sondern weil ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die auch unsere Geschichte wird. Der Zusammenhang, aus dem diese Geschichte kommt, ist das Alte Testament in der Bibel. Und da geht es um diesen Propheten Elia. Das war ein ganz großer Gottesmann. Und wenn man zudem seine Geschichte liest, dann könnte man meinen, ja, das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Sein Name, der heißt auf Hebräisch Eliyahu. Ja, wir sagen auf Deutsch Elia, aber auf Hebräisch ist es Eliyahu. Können wir es mal gemeinsam sagen? Eliyahu, ja nee, da muss richtig Material mitkommen, nochmal, Eliyahu, so, jetzt schon besser. Und dieser Name, der heißt, mein Gott ist Yahweh. Das war die Aussage von diesem Elia, der hat gesagt, ihr könnt von mir aus alle anderen Götter haben, aber mein Gott ist Yahweh. Und dann gibt's in dieser Geschichte ihn als Hauptdarsteller und dann noch einige Menschen in den Nebenrollen, den König Ahab und noch eine bisschen wirre Königin Isabel. Und dann passiert es, dass Elia seinen größten Sieg erringt, als er die Frage stellt vor dem Volk, wer ist denn jetzt der wahre Gott? Eure Götter oder mein Gott Yahweh? Und dann erweist sich sein Gott als der wahre Herr. Und Elia besiegt 450 Baalspriester und 400 andere Götzenpriester, der größte Sieg seines Lebens. Und diese Geschichte passiert genau kurz bevor unser Text von heute jetzt einsetzt. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert denn jetzt nach diesem Riesending? Wer seine Bibel-App dabei hat, möge sie öffnen im 1. Königebuch 19, 1 bis 16. Wer keine installiert hat, auch kein Problem, ich lese das auch gerne vor. 1. Könige 19, 1 bis 16. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte diese Königin Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Puh. Isabel bekommt jetzt also hier einen Bericht, was mit Elia an diesem Berg Karmel passiert und es gefällt ihr natürlich ganz und gar nicht. Und die Frage ist, was macht jetzt Elia nach diesem Riesending? Wie fühlt er sich jetzt? Was macht er nach diesem großen Sieg? Wenn er in Hollywood wäre, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, ich habe jetzt Teil 1 meines Filmes, war ein Riesen-Blockbuster, jetzt muss ich gleich Teil 2 nachlegen. Wenn er eine Fußballmannschaft wäre, dann würde er sagen, ja, wir sind jetzt deutscher Meister geworden, jetzt fehlt uns noch die Champions League. Oder wenn er eine Band wäre, dann würde er sagen, ich muss unbedingt ein zweites Album nachlegen. Ja, nach meinem Hit-Debüt muss jetzt gleich was Neues kommen. Und jetzt steht hier im nächsten Vers was Erstaunliches, Vers 3. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben. Moment mal. Wer ist nochmal dieser Elia? Wir wissen von dem, dass der schon mal im ganzen Land den Regen abgestellt hatte, so wie wir die Dusche abstellen. Es gibt auch eine Geschichte, da wurde der von den Raben des Herrn versorgt, morgens und abends Roomservice, Minibar, alles inklusive. Einmal erweckt er sogar einen Jungen vom Tod zum Leben und dann erringt er diesen größten Sieg, als Gott sein Gebet erhört und er dem ganzen Volk zeigt, wer der Chef im Ring ist. Und jetzt, Herr Eliahu, was machen wir jetzt? Jetzt hat der Schiss. Nackte Angst. Der rennt weg mit vollen Hosen. Er rennt weg ängstlich von diesem Platz, den eigentlich Gott für ihn vorgesehen hatte. Und wisst ihr was? Für solche Verse liebe ich die Bibel. Wir können uns mit diesen Personen identifizieren. Ich kann mit Elia mitfühlen. Ich habe auch Angst. Und Gott gebraucht ängstliche Leute und Gottes Männer und Gottes Frauen dürfen Angst haben. Da bin ich so froh dafür, denn Gott steckt mittendrin im Unperfekten, mittendrin im echten Leben. Und jetzt rennt unser Elia weg vor lauter Angst und ich möchte heute dir zwei Sachen zeigen, die jetzt Gott dazu sagt. Schau mal rein. 1. König 19, Vers 3, da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben. Soweit waren wir. Und jetzt, er floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Kleine Randbemerkung. Wieso bittet einer, der eigentlich um sein Leben rennt, lass mich sterben? Doch komisch. Aber ich denke, das zeigt uns, Elia, der wusste sehr wohl, dass er eigentlich keine Angst um sein Leben haben musste, denn er kannte ja Jahwe. Und er wusste, der hat das Leben in der Hand. Aber warum hatte der dann Schiss? Ich glaube, hier wird deutlich, der rennt eigentlich nicht um sein Leben, sondern der rennt vor seinem Leben weg. Der rennt nicht um sein Leben, sondern der rennt vor seinem Leben weg. Und vielleicht sitzt du heute auch hier und dir geht's ähnlich. Weißt du, man kann manchmal Angst haben vor einer Niederlage, vor Versagen, vor schlimmen Dingen. Aber manchmal haben wir einfach auch nur Angst vor einem weiteren Kampf. Kennst du das? Elia wusste tief in sich, dass er mit Gott eigentlich auf der Gewinnerseite steht. Und das dürfen wir heute auch wissen. Aber er hatte Angst vor einem weiteren Kampf, einer weiteren Aufgabe, einer weiteren Anstrengung. Und vielleicht steht vor dir in der kommenden Zeit auch so ein Kampf. Eine schwierige Situation in der Arbeit, in der Schule, eine schwierige Situation in der Familie oder auch in der Gemeinde. Und vielleicht bist du müde, richtig müde vom Kämpfen und sagst auch, Herr, ich kann nicht mehr. Dann hör mal gut zu, was Gott jetzt sagt. Vers 5. Elia streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Ich nehme an, alle Konfirmierten haben in dem Konfi-Gottesdienst da die letzten Wochen einen Konfirmationsspruch bekommen. Im Normalfall sehr starke Verse, gehe ich mal davon aus. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe überlegt, wenn ich mir einen Konfirmationsspruch aussuchen würde, vielleicht wäre es was mit dem hier. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Naja, okay. Ja, steht in der Bibel, ja. 1. Könige 19, Vers 6, können wir mal nachschlagen. Jetzt drückt Elia auf die Snooze-Funktion, ja, obwohl er von diesem Engel geweckt wurde, drückt er nochmal Snooze, schläft weiter. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Das ist die erste Sache, die Gott zu Elia sagt. Steh auf und iss. Steh auf. Man kann schon mal am Boden liegen vor Verzweiflung. Man kann schon mal richtig down sein. Man kann sich schon mal wie ein Häufchen Elend unter der Decke verkriechen. Aber irgendwann reicht's. Steh auf. Und diese Ermunterung Gottes, die gilt heute auch dir. Steh auf und iss. Und weil wir wissen, dass manchmal Worte nicht reichen, sondern dass wir diese Ermutigung schmecken und in uns aufnehmen müssen, aus dem Grund feiern wir gleich nachher hier Abendmahl. Abendmahl heißt, Gott sagt zu uns, steh auf und iss. Du brauchst meine Versorgung. Ich habe für dich was vorbereitet und du darfst es aufnehmen. Anders gesagt, Gott hat Frühstück gemacht. Und ich finde es richtig charmant von Gott. Elia rennt von ihm weg und Gott versorgt ihn zärtlich und gibt ihm neue Kraft. Wer würde das sonst machen? So ist Gott. Er begegnet uns heute im Abendmahl, im Brot und im Wein oder im Traubensaft. So viel zuerst. Es gilt heute dir. Steh auf und iss. Jetzt macht unser Elia das. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis zum Berg Gottes, dem Horeb. So, er hat immer noch Schiss. Und was ist normalerweise eine logische Konsequenz, wenn wir Angst haben? Was machen wir dann? Verstecken. Wir verstecken uns. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Vielleicht war die Betonung auf hier. Elia, was tust du hier in dieser Höhle? Gibt ja ein Problem mit Höhlen. Da haben wir schlechten Empfang. Aber die Ermutigung Gottes, die kommt schon wieder. Gott spricht zu uns in der Höhle. Gott spricht zu uns in der Höhle. Und weißt du, das heißt auch, Gott spricht zu uns in der Krankheit. Und er spricht zu uns in der Sucht. Und er spricht zu uns in der Depression, in der Enttäuschung, in der Trauer. Gott spricht zu dir in deiner Höhle. Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Hat er recht? Stimmt alles bis hierhin. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Na, Elia, bist du wirklich der Einzige hier in dieser Höhle? Gott sagt, ich bin auch da. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Das ist die zweite Sache, die Gott sagt. Komm heraus und tritt vor mich hin. So, und jetzt wird's brutal. Jetzt kommen einige Special Effects. Vers 11 und 12. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Weißt du, Gott möchte hier etwas zeigen. Er möchte zeigen, das ist nicht der Weg, wie ich deine Angst überwinden werde. Wind nicht, Erdbeben nicht, Feuer auch nicht. Wie wird Gott Elias Angst begegnen? Wie will Gott deiner und meiner Angst begegnen? Jetzt kommt der Höhepunkt. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Als ich diese Geschichte gelesen hatte und drüber nachdachte, habe ich mich gewundert, warum flüstert denn Gott? Ist doch komisch. Warum war Gott denn nicht im Wind? Ich meine, Wind ist ja ein Zeichen von Gottes Stärke. Also wenn ich Gott wäre und ich könnte pusten, und dann würden sich da die Blätter bewegen, da wäre ich doch stolz drauf als Gott. Oder warum war denn Gott nicht in diesem Erdbeben, wenn ich Gott wäre und ich könnte stampfen und die Erde würde wackeln, da wäre ich doch stolz als Gott. Oder warum war Gott nicht im Feuer? Aus dem Nichts kann der Feuer machen. Mir fällt es manchmal schwer, mit einer Streichholzschachtel Feuer zu machen. Gott kann aus dem Nichts Feuer machen. Und wäre ich doch stolz als Gott, wenn ich das hinkriegen würde. Aber Gott flüstert. Warum? Was hat es für Elia zu bedeuten? Und was hat es für uns zu bedeuten? Und da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, Gott, warum hast du denn geflüstert? Und weißt du, was Gott dann gesagt hat? Der hat gesagt, Tobi, ich flüstere, weil ich nah bin. Flüstern bringt ja nur was, wenn jemand nah ist. Außer man hat ein Mikrofon. Ja. Flüstern bringt nur was, wenn jemand wirklich ganz nah da ist. Und weißt du, die Welt, die schreit ganz laut ihre Lügen. Aber Gott flüstert Wahrheit. Und manchmal schreit unser eigenes Ego so laut Lügen über uns. Aber Gott flüstert Wahrheit. Gott sagt, ich werde deiner Angst nicht begegnen, indem ich laut schreie, sondern er überwindet unsere Angst, indem er uns nahe kommt. Gott ist ein Gott der Nähe. Und Elia hört diese Stimme Gottes wie ein Flüstern. Elia, was tust du hier? Wie lange willst du noch in dieser Höhle bleiben? Und es sagt Gott heute auch zu dir, wie lange willst du noch in dieser Höhle bleiben, bevor du mir vertraust? Wie lange willst du noch in dieser Höhle bleiben, bevor du die Sonne reinlässt? Wie lange willst du eigentlich noch diesen Kampf kämpfen, den ich schon lange gewonnen habe? Gott sagt, ich bin dir nah. Und das ist das Mittel gegen die Angst. Das war unsere Geschichte gegen die Angst. Gott sagt zu dir zwei Sachen. Erstens, steh auf und iss. Du bist gleich eingeladen, beim Abendmahl die Versorgung Gottes zu erleben. Gott kommt uns so nah, dass wir ihn in der Form von Brot und Saft oder Wein in uns aufnehmen dürfen. Und zweitens, Gott sagt, komm aus deiner Angsthöhle heraus und tritt vor mich hin. Und Gott spricht manchmal sehr leise. Er spricht sehr leise, weil er sehr nah ist. Und weißt du, deswegen bin ich eigentlich heute nach Neufen gekommen. Ich wollte dir das mal sagen. Gott ist zum Flüstern nah. Immer. Überall. Mitten in deiner Angstsituation. Mitten in deiner Herausforderung. Vergiss das nicht. Amen.